Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wer kifft, der wird an den Haaren überführt. Denn der Wirkstoff THC, der setzt sich in der Haarwurzel ab. Mit einer Haaranalyse lässt sich dann der Drogenkonsum auch später nachweisen. Dachte man zumindest. Denn Forscher an der Universität Freiburg, die haben nun bewiesen, die Haaranalyse ist gerade kein besonders geeigneter Test, zumindest für Drogen wie Cannabis. Denn der Wirkstoff THC lässt sich im Haar nicht wirklich zweifelsfrei nachweisen. Das könnte hohe Wellen schlagen, denn der Test wurde bislang auch bei Drogentests am Arbeitsplatz, dem sogenannten Idiotentest oder Sorgerechtsstreitereien verwendet. Was bedeutet diese Entdeckung also? Darüber spreche ich mit dem Leiter der Studie, Volker Auwärter. Er ist Laborleiter der forensischen Toxikologie am Institut für Rechtsmedizin der Universität Freiburg. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Haartests funktionieren nicht. Sind die Ergebnisse der bisherigen Drogentests damit hinfällig?
So pauschal würde ich das nicht sagen, aber es muss sicherlich differenzierter umgegangen werden mit den Ergebnissen. Das Problem liegt auf der Seite der Interpretation. Was lese ich aus diesen Ergebnissen wirklich heraus? Da lässt sich einiges dazu sagen, aber man muss eben in besonderen Fällen sehr vorsichtig sein, gerade wenn es um die Beweiskraft der Methode geht.
Wie beweiskräftig ist dann eben die Methode? Würde die jetzt nach Ihren Ergebnissen noch vor Gericht zum Beispiel Bestand haben?
Es kommt auf die Fragestellung an. Es ist ja nicht immer ein zwingender Beweis gefordert, sondern häufig reicht ja auch eine Indizkraft aus, um eine Entscheidung zu unterstützen. Wichtig ist, dass eben die Möglichkeit besteht, dass es eine Übertragung von einer Person auf die andere geben kann. Und deswegen kann im strengen Sinne nicht von einem Konsumbeweis gesprochen werden. Und in allen Fragestellungen, wo das die entscheidende Frage ist, muss man eben sehr vorsichtig sein, wenn man es mit Ergebnissen der Haaranalyse zu tun hat.
Jetzt haben wir bislang über Cannabis gesprochen. Gilt das nur für diese Droge oder eben auch für andere?
Wir haben uns jetzt speziell Cannabis angeschaut, weil das zum einen die illegale Droge ist, die am häufigsten konsumiert wird und deswegen auch häufig als Fragestellung natürlich vorliegt. Und zum anderen, weil wir speziell eben bei Cannabis auch den Verdacht hatten, dass hier solche Prozesse stattfinden können, weil es eine sehr gut fettlösliche Substanz ist, die insofern prädestiniert ist für solche anderen Einlagerungswege. Wir haben uns speziell wirklich nur Cannabis angeschaut, den Cannabis-Wirkstoff, beziehungsweise die Vorläufersubstanz, die in der Pflanze gebildet wird, und können daher unsere Ergebnisse auch nur auf diese Droge anwenden. Für viele andere Drogen muss man sich das gesondert anschauen, weil die sich physikalisch-chemisch auch anders verhalten. Und da können wir völlig andere Einlagerungsmechanismen haben.
Jetzt haben Sie schon von einer Übertragung gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn meine Freundin gekifft hat und fest mir durch die Haare, dann kann man das bei mir nachweisen oder wie genau?
Genau, wir haben eigentlich drei verschiedene Wege im Wesentlichen gefunden, wie es zu so einer Übertragung kommen kann. Der erste Weg ist der auch sehr naheliegend ist, dass man dem Rauch ausgesetzt ist, ohne selbst zu konsumieren. Das heißt, man sitzt in einem engen Raum zusammen mit anderen, die konsumieren. Das kann natürlich auch in einer Disco sein oder irgendwo, wo der Rauch dann eben die Möglichkeit hat, auf dem Haar zu kondensieren. Und dieses Kondensat, wenn es lang genug auf dem Haar ist, dringt auch nach innen ein, ist dann auch durch Wäschen nicht mehr entfernbar irgendwann und wird dann bei einer Haaranalyse eben als Befund festgestellt. Das ist ein Weg, der relativ einleuchtend ist. Und da geht es eben um den Hauptwirkstoff THC selbst. Ein weiterer Weg, wie es zu so einer Übertragung kommen kann, ist der tatsächlich über Hände. Das heißt, jemand, der Cannabismaterial angefasst hat, weil er zum Beispiel einen Joint gedreht hat, hat natürlich makroskopische Reste von Cannabis an den Fingern. Das klebt ja, ist ein klebriges Material und harzig. Und insofern hat man da einfach Reste an den Fingern. Und wenn man dann durch die Haare fasst, durch die eigenen oder auch durch die Haare anderer, überträgt man den Wirkstoff, der in der Pflanze ist. Das ist zum großen Anteil nicht das THC selbst, was nachher auch wirkt, sondern eine Vorläufersubstanz, die in der Pflanze gebildet wird und erst beim Rauchen sich umsetzt zu dem psychoaktiven Wirkstoff. Und diesen Stoff haben wir bei Konsumenten auch regelmäßig gefunden, was schon belegt hat, dass auch bei Konsumenten der Hauptübertragungsweg von den eigenen Fingern auf die Haare stattfindet. Und der dritte Punkt ist nun der, da haben wir uns ein Abbauprodukt angeschaut, was erst im Körper aus dem Wirkstoff entsteht. Und das hat bis dato eigentlich als unwiderlegbarer Beweis dafür gegolten, dass wirklich ein Konsum stattgefunden hat, wenn man diesen Stoff im Haar gefunden hat. Und wir haben jetzt festgestellt, dass dieser Stoff zwar aus dem Körperinneren kommt, das ist klar, weil er kann nur dort gebildet werden. Er wird aber nicht in der Haarwurzel eingelagert, so wie das bis jetzt angenommen wurde, sondern er wird ausgeschieden über Talgdrüsen, über Schweißdrüsen und gelangt so praktisch erst außen an das Haar und dringt dann in das Haar ein. Und dieser Einlagerungsmodus ermöglicht natürlich auch wieder eine Übertragung auf andere Personen, nämlich bei engem Körperkontakt, wie er zum Beispiel mit kleinen Kindern eben regelmäßig besteht, wenn die auch im selben Bett schlafen wie zum Beispiel konsumierende Eltern, dann kann es eben zu so einer Übertragung kommen. Und daraus dann den Schluss zu ziehen, dass das Kind Cannabis sozusagen gefüttert bekommen hätte oder massiv einer Rauchexposition ausgesetzt war, die dazu geführt hat, dass Wirkstoffmengen aufgenommen wurden, die tatsächlich dann zu diesen Befunden geführt hätten, das wäre falsch. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, weil genau in solchen Sorgerechtsfragen, aber auch in anderen Fragen, wo es darum geht, ob ein Arbeitnehmer zum Beispiel Drogen konsumiert, ist es eben ganz wichtig, hier nicht die falschen Schlüsse zu ziehen.
Jetzt haben Sie die Beispiele schon angesprochen und das sind ja eben schwerwiegende Fälle, Sorgerechtsstreitereien oder eben ob jemand seinen Arbeitsplatz behalten kann. Kann es dann also aus diesen Ergebnissen ableitend sein, dass Menschen zu Unrecht etwa zum Beispiel das Sorgerecht verloren haben, weil dieser Haartest offensichtlich nicht so funktioniert, wie man das gedacht hat?
Ich gehe davon aus, dass es hier zu falschen Entscheidungen in der Vergangenheit gekommen ist, weil man das eben so nicht wusste. Und auch von sachverständiger Seite häufig hier dann eben klar behauptet wurde, dass dies ein Konsumbeweis sei. Und dem folgt natürlich das Gericht dann, wenn der Sachverständige das überzeugend darlegt. Aber zumindest bestehen doch erhebliche Zweifel, ob in jedem Einzelfall der Nachweis auch tatsächlich mit einem Konsum der Person, von dem die Haare genommen wurden, zu verbinden ist.
Cannabiskonsum lässt sich nicht ohne Zweifel in den Haaren nachweisen. Das hat eine Studie herausgefunden und das könnte schwerwiegende Folgen haben, denn zum Teil auch Gerichtsverhandlungen beriefen sich bislang auf diese Art des Drogennachweises. Und wie genau nun das funktioniert, haben wir uns erklären lassen von Volker Auwärter. Er ist Laborleiter der forensischen Toxikologie am Institut für Rechtsmedizin der Uni Freiburg. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.